Moin, ich bin Caroline, Autorin, Vereinbarkeitsmentorin und Selbstmanagement-Expertin für berufstätige Mütter. Ich zeige dir, wie du deine To-Dos easy meisterst, alles unter einen Hut bekommst und endlich wieder Zeit findest für das wirkliche Wichtige. Ohne schlechtes Gewissen. Du hörst den Finde dein Mama-Konzept Podcast und heute habe ich einen ganz spannenden Gast hier und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich mega, dass ich heute Ruth Abraham hier habe. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Gründerin und CEO von Der Kompass. Das ist eine Plattform für Eltern, wo sie ja Eltern begleitet zu einer friedvollen Elternschaft. Sie selbst lebt mit ihren drei Kindern in Portugal und ja, führt ein Leben ohne Erziehung und sagt, Erziehung ist Gewalt. Und da möchte ich jetzt mal wissen, Ruth, warum ist denn das Gewalt?
Ja, fangen wir doch mal zart an, ne? Erziehung, man muss dazu sagen, ich bin ja von Haus aus Kulturwissenschaftlerin und Soziologin und es ist einfach ein kleines bisschen eine theoretische Debatte, die wir da haben. Wenn wir Erziehung als das definieren, wie wir sie jetzt heute anschauen, die moderne Pädagogik würde sagen, es ist gezielte Einwirkung auf junge Menschen. Also davon gibt es dann verschiedene Varianten, gibt es ein bisschen Streit in Fachkreisen, aber grundsätzlich ist die Idee, dass Erziehung quasi das gezielte Einwirken auf einen jungen Menschen ist, mit dem Ziel, dass der, weiß nicht, glücklich, gesund, vernünftig sich benehmen kann, ordentlich mit Messer und Gabel essen kann, was auch immer, also mit einem bestimmten Ziel gezielt auf jemanden einzuwirken. So. Das wirft in der Definition schon mal ein moralisches Problem auf. Also in dem Moment, in dem ich auf jemanden gezielt einwirke, bin ich per Definition im Bereich der Manipulation. Also in dem Moment, in dem ich sage, ich möchte auf jemanden einwirken, damit diese Person zu etwas oder zu jemandem wird, gehen wir gleich nochmal drauf ein, was dann das Problem ist mit diesem Gegenüber. Aber dann habe ich ja erstmal ein Ziel in meiner Interaktion. Das heißt, ich habe eine verdeckte Motivation in meiner Interaktion. Das finden wir ganz viel in moderner Pädagogik, dass zum Beispiel durch den typischen Ausdruck, das muss das Kind aber auch mal lernen. Da müssen wir aber, das kann ich ja jetzt nicht durchgehen lassen, weil später muss das Kind ja auch mal. Das sind immer diese gezielte, in die Zukunft gerichtete Einwirkung, die das Kind zu etwas bringen soll. Das erste Problem ist ein moralisches, offensichtlich. Also würden wir das mit irgendeiner anderen Bevölkerungsgruppe machen, wie wir das auch teilweise tun, dann sehen wir gleich, dass wir da ein großes Problem haben, ne? Also in dem Moment, in dem ich auf jemanden verdeckt einwirke, ist das Manipulation. Manipulation gehört, soziologisch gesehen, einfach zum Bereich der Gewalt. Und dann haben wir erstmal das moralische Problem, dass wir jemanden gewaltvoll behandeln. Ob wir das wollen oder nicht. Ich weiß, dass jetzt viele von euch sagen, aber sag mal, entschuldige bitte, ich will doch nur, dass mein Kind sich irgendwie ordentlich an den Tisch setzt. Es geht gar nicht darum, dass das man das nicht mit besten Absichten machen kann. Aber per Definition ist es Gewalt. Und dann führt es natürlich zu all den Dingen, zu denen Gewalt führt. Also zum Beispiel, dass es nicht gut für eine Beziehung ist. Mit einem Menschen als ein zu formendes Objekt anzusehen, bewusst oder unbewusst. Dass es nicht gut für die psychologische Entwicklung eines jungen Menschen ist, so behandelt zu werden. Das zieht dann so einen ganzen Rattenschwanz hinterher. Aber ja, Erziehung ist, wenn wir in der sauberen Definition bleiben, eine Form der Gewalt und führt entsprechende Implikationen mit sich für die Eltern-Kind-Beziehung.
Ist es denn dann möglich, sozusagen jetzt das andere Extrem, also ohne Erziehung zu leben, überhaupt einen geregelten Tag zu haben? Also ich stelle es mir im Umkehrschluss sehr katastrophal vor, wenn es jetzt keine Regeln gibt, wie wir essen am Tisch oder...
Genau, das hat ja auch keiner gesagt, dass es keine Regeln gibt. Also das ist dann immer, danke, dass du das genau sagst, und die Fantasie. Oh mein Gott, Anarchie, das Ende der Welt. Worum es ja erstmal einfach geht, ist zu sagen, okay, wie kann ich denn dieses Machtgefälle, was ich zwischen Eltern und Kindern habe, wie kann ich damit ein bisschen bewusster umgehen? Also wie kann ich damit so umgehen, dass ich möglichst wenig Gewalt einsetze? Und wie kann ich diesen defizitären Blick von, hey, das ist dieses Kind, das irgendwie noch kein richtiger Mensch ist und den ich zu etwas machen muss, den mir die moderne Pädagogik antrainiert hat und den wir gesamtgesellschaftlich die ganze Zeit wiederholen, wie kann ich diesen Blick ein kleines bisschen weicher werden lassen und wie kann ich ein bisschen konstruktiver und offener dem Kind als Menschen begegnen? Das heißt nicht, dass ich nicht das trotzdem geil finde, wenn wir alle gemeinsam Abendbrot essen oder Regeln habe oder Strukturen habe. Ich bin allein begleitend mit drei Kindern und zwei Unternehmen. Was meinst du, wie viele Strukturen das hier gibt? Ja, und das nicht, weil ich sage, meine Kinder müssen aber auch mal lernen, das, sondern weil das einfach unser Alltag erfordert, weil das mindestens zwei, wahrscheinlich drei von uns vier Leuten total gut tut, dass wir Strukturen haben. Die sprechen wir miteinander ab, die sind flexibel, müssen wir uns manchmal ändern, manchmal streiten wir uns, manchmal ist es blöd und dann finden wir miteinander einen Weg. Die Idee ist nicht zu sagen, ich darf jetzt nicht mehr einwirken, ich darf keinen Einfluss mehr haben, ich darf als Person nicht mehr auftreten, ich darf keine Grenzen mehr haben. Das ist ein sehr häufiges Missverständnis, sondern die Idee ist, ich darf als die Person auftreten, die ich bin und meinem Kind authentisch begegnen, anstatt mit einem erzieherischen Anspruch von, ich muss dich jetzt zu irgendwas machen, daran ranzugehen, was natürlich auch keine echte Begegnung ist. Das ist ja eine Begegnung mit einer Fantasie von dem Kind, zu dem ich es machen möchte.
Und heißt das, wenn ich jetzt meine Grenzen habe und Strukturen habe, die wichtig vor allem für mich sind und ich hier Regeln habe oder wir als Eltern Regeln aufsetzen, heißt es dann automatisch, dass wir schon quasi zu einem gewissen Prozentsatz erziehen, ja? Oder heißt es dann, nee, Erziehung ist wirklich so diese Intention von, meine Idee ist, mein Kind muss so und so werden und ich ziehe es dahin?
Finde ich keine hilfreiche Frage. Finde eine hilfreichere Frage zu sagen, wie viel Gewalt wende ich in meinem Alltag an, ohne das zu merken? Und kann ich diesen Anteil an Gewalt, also an Machtgebrauch im Alltag so weit wie möglich reduzieren? Wenn ich mich da drin verliere, ist das jetzt erzieherisch oder abwertend? Ja, das kann hilfreich sein, das zu beobachten. Aber jetzt für als jemand, die Eltern im praktischen Alltag beobachtet und begleitet, ist es eigentlich hilfreicher zu fragen, wo nutze ich denn wie meine Macht? Also wo, ne, ist es vielleicht, manchmal ist es vielleicht total nötig zu sagen, pass auf, zum Beispiel, wir haben eine feste Uhrzeit, zu der wir alle irgendwie los müssen, weil ich die Verantwortung dafür habe, dass ich hier die Erwerbsarbeit leiste, dass es uns allen gut geht und das Kind muss rechtzeitig mit mir zusammen aus dem Haus. Das ist meine Entscheidung und die setze ich auch gegen den Willen des Kindes durch. Das ist eine Form von Gewalt, das ist ein Machteinsatz. Die Frage ist halt, wie oft, unter welchen Umständen und mit welcher Rechtfertigung tue ich das? Was mein Vorschlag ist, ist, dass wir nicht anfangen, schwarz-weiß zu denken, sagen, oh Gott, jetzt darf ich niemals wieder übergriffig werden, niemals wieder erzieherisch denken, weil dann kommen Eltern in so einen riesigen Schuldstrudel und in so einen Stressstrudel, der überhaupt nicht hilfreich ist, sondern sich das ethische Dilemma, merkt, dass ich unter anderem Moralphilosophie studiert habe, ne, sondern sich das ethische Dilemma quasi aufmacht und sagt, okay, das ist ethisch richtig schwierig, mit so viel Verantwortung umzugehen, mit so vielen Ideen davon, wie man mit Kindern irgendwas zu machen hat, wie kann ich so wenig wie möglich meine Macht gegenüber dem Kind einsetzen? Wie kann ich so konstruktiv wie möglich Konflikte über Grenzen und persönlichen Bereich führen? Wie kann ich so viel wie möglich mein Kind als Menschen wahrnehmen, auch wenn ich vielleicht gerade keine bessere Lösung habe? Also es braucht ein Abwenden von der Idee von, wie funktioniert das denn, hinzu, welche Qualität bekommt unsere Beziehung zueinander? Und das
Ja.
braucht einen Moment.
Ja, also genau darauf wollte ich hinaus, ne? Also, so was ist denn dann das Gegenteil von, ich erziehe sehr streng und stark sozusagen, und auf der Gegenseite ist das Leben ohne Erziehung, ne? Und ich frage mich halt, kann das funktionieren? Ich verstehe, dass wir sagen können, okay, wie kann ich möglichst wenig Gewalt anwenden und wie kann ich möglichst viele Bedürfnisse sehen und auch meine Grenzen setzen? Und die Frage sozusagen dahinter ist, also kann ein Leben ohne Erziehung überhaupt funktionieren oder geht es quasi nur mit wenig? Also, ne?
Es kommt drauf an, was man und was für, als was definierst du denn funktionieren?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Im Sinne von, wir überleben und haben möglichst ein glückliches Leben, ne? Also mir geht es nicht nur rein um den Überlebensmodus, sondern auch darum, zum Beispiel jetzt meine Bedürfnisse auch leben zu können.
Ja, das geht sogar noch viel besser ohne erzieherischen Anspruch.
Ja, das erklär doch mal, warum geht das denn besser?
Weil ich viel, viel flexibler bin. Wenn ich einen bestimmten erzieherischen Anspruch habe, also beispielsweise, ich habe jetzt den Anspruch, wir sitzen alle um den Armbrusttisch herum, damit das Kind auch mal lernt, sich ordentlich und gemeinsam und dann muss man sich unterhalten, weil so läuft das in Familien. Und jeden Abend haben wir deswegen Stress. Das Kind hat keinen Bock, steht nach drei Happen wieder auf, will das Essen nicht haben. Mein Partner, meine Partnerin sind total aufgebracht, weil es endlich unsere Familienzeit ist. Alle schreien sich am Ende an und der Hund freut sich, weil er dann noch die Reste vom Tisch klaut. Ja, also nervt. Jeden fucking Abend. Wenn ich in einem erzieherischen Mindset daran gehe, dann habe ich gar nicht so viele Möglichkeiten, damit umzugehen, beziehungsweise bin ich dann wahrscheinlich auf das Verhalten des Kindes total fokussiert. Ja, so das ist das, was mir jeden Tag wäre. Also das ist mein täglich Brot, dass Leute zu mir kommen und sagen, mein Kind macht das und das und das und das. Wie soll ich das friedvoll lösen? Ja, also wie soll ich um Gottes Willen damit jetzt irgendwie friedvoll umgehen? Wenn ich aus einer nicht erzieherischen Haltung rauskomme, dann fällt ja schon mal der ganze Scheiß weg mit, mein Kind muss aber auch mal lernen, aber man muss das so machen, aber Familie hat so zu sein, weil ich ja das Ziel und die Idee, dass ich jetzt irgendjemand zu irgendwas machen muss, aufgebe und anfangen kann zu fragen, was brauchen wir heute, hier und jetzt? Was sind denn unsere Bedürfnisse? Ja, das ist da, wo die bedürfnisorientierte Begleitung anfängt, also wo die Idee ist, was brauchen wir denn? Also geht es dem Kind vielleicht darum, dass es sich bewegen möchte, nachdem es irgendwie den ganzen Nachmittag im Auto gesessen hat, weil wir irgendwo rumgefahren sind? Geht es mir vielleicht um irgendwie Ruhe und mir ist das zu laut, ich bin sensorisch überfordert? Geht es meinem Partner, meiner Partnerin vielleicht darum, dass er oder sie Verbindung haben möchte und sich so freut, dass wenn wir alle gemeinsam sind? Das sind vollkommen unterschiedliche Bedürfnisse und die müssen wir nicht erfüllen, indem wir dem Kind sagen, jetzt halt die Klappe und sitz. Sondern den können wir auch erfüllen, indem wir Picknick auf dem Boden machen, indem wir gemeinsam was zocken, vorher, hinterher oder zwischendrin, indem wir uns ein Buffet aufbauen, indem wir uns Snacks machen, indem wir 100.000 andere Lösungen finden, die jenseits von erzieherischem Denken sitzen, weil wir uns nicht mehr fragen müssen, wie kriege ich denn mein Kind dazu, dass es das und das und das lernt, sondern anfangen können zu fragen, wer bin ich in diesem Moment, wer bist du in diesem Moment, was brauchen wir gerade?
Ich finde gemeinsam Essen super. Kann da mal ein Beispiel von uns erzählen? Wir haben angefangen, das Mittagessen getrennt zu essen. Wir haben ja seit 2 Jahren die Situation, dass mein Mann und ich beide von zu Hause aus arbeiten. Wir haben uns mega gefreut, weil wir können dann zusammen Mittag essen. Und mittags ist immer so, alle Kinder irgendwie total kaputt, müde, motzig. So, yeah, jetzt genau. Sind wir zu zweit. Jetzt, ja, Katastrophe, hat überhaupt nicht geholfen zu zweit. Und jetzt machen wir das so, wenn es möglich ist, wenn die beiden Schulkinder unterschiedlich nach Hause kommen, dass halt wir sozusagen in 2 Schichten essen und die Kinder unterschiedlich aufteilen, ne?
Ja.
Und das ist total gut, weil wir haben nämlich ein Kind, das kommt nach Hause und möchte ganz viel erzählen. Und wir haben ein anderes Kind, das möchte einfach nur die Ruhe haben und ist total genervt, wenn andere was erzählen. Und das sind einfach 2 Bedürfnisse, die kannst du halt nicht an einen Tisch machen, ne? Und es ist so eine simple Lösung, jetzt getrennt voneinander zu essen. Und wir haben aber auch Monate gebraucht, um auf diese Lösung zu kommen oder das überhaupt mal zu testen, ne?
Ja, ne, das Schwierige daran ist ja auch, dass wir so bestimmte Ideen oder ich nenne das immer so Rama-Familienbilder im Kopf haben, so Ideen, die uns da rumgasseln, die gar nichts damit zu tun haben, wer wir sind, wir als Familie, was unsere Bedürfnisse sind, unsere Rahmenbedingungen sind, unsere Möglichkeiten sind. Und das ist so viel schöner. Das ist ja das, was ich versuche, Leuten immer zu erklären. Es geht gar nicht darum, dass ich es dir anstrengender machen will. Ich will es dir 1000-mal leichter machen. Es ist so viel schöner, nur noch anzufangen zu fragen, hey, um Nora Imnau zu zitieren, was brauchst du und was brauche ich? Also wie geht's uns in diesem Moment miteinander? Wie können wir beide möglichst bekommen, was halt geht? Und manchmal geht's nicht, das ist auch in Ordnung. Aber wir interessieren uns nicht mehr dafür, dass es jetzt hier möglichst reibungslos funktioniert und irgendjemand was lernt, sondern wir interessieren uns jetzt dafür, wie die Qualität unserer Beziehung ist, wie unser Miteinander ist.
Bei so Situationen wie Mittagessen, ne, kann ich mir total gut vorstellen. Jetzt sind hier ja super viele berufstätige Mütter, die auch pünktlich morgens aus dem Haus müssen. Die Kinder gehen meistens in Kitas oder Schule. Wie kann ich denn da mit möglichst wenig Erziehung dennoch pünktlich aus dem Haus kommen? Vor allem mit Kindern, die also Kleinkind sind, die sich selber anziehen wollen, dann viel Zeit brauchen, Wutanfälle kriegen. Viele sind einfach morgens um 8 Uhr schon komplett ihre Akkus leer, komplett fertig, ja, weil es einfach so anstrengend ist.
Total verständlich. Das Erste, was ich vorschlagen möchte, ist, dass wir ganz kurz den Rahmen ein bisschen weiter aufmachen und uns klar machen, das ist ein systemisches Problem und kein Problem vom Verhalten vom Kind. Das systemische Problem ist, dass wir mit viel zu wenig Menschen junge Menschen begleiten. Also junge Menschen brauchen eigentlich, evolutionsbiologisch gesehen, man ist sich nicht ganz einig, 5 bis 8 Personen, die einen jungen Menschen die ersten Jahre begleiten. Ne? Macht ja auch Sinn, weil du schläfst ja nicht. Du musst ja, also es ist ja ständig irgendwas, einer muss immer hinterherrennen. Also was wir da leisten, ist strukturell ein riesiges Problem. Junge Menschen zum Beispiel haben kein Zeitempfinden, haben keine Möglichkeiten, kooperativ mit Zeit umzugehen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir müssen in 5 Minuten raus, dann sagt das dem Kind exakt gar nichts. Ja, oder dass irgendjemand Erwerbsarbeit leisten muss oder diese ganzen abstrakten Konzepte sind nicht anwendbar für das Kind. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist, dass dieses Kind irgendwie kooperiert und das wiederum kostet wahnsinnig viel Kraft, ein so junges Kind zum Kooperieren zu bringen. Vor allem, wenn es das weder einsehen kann, noch irgendwie die neurologische Möglichkeit hat, mit Emotionen umzugehen, noch, also, ja, also, das ist wahnsinnig schwierige Voraussetzung. Das ist weder die Schuld von diesem Kind, das sich komplett angemessen verhält, noch die von den Eltern, die halt innerhalb ihre Entscheidung innerhalb eines extrem familienfeindlichen Systems getroffen haben. Und ich möchte kurz diesen systemischen Rahmen aufmachen, weil ich das schwierig finde. Wir haben da sonst nämlich oft so Eltern versus Kinder-Situationen. Es gibt auch manchmal das Missverständnis, dass bedürfnisorientierte Begleitung zum Beispiel antifeministisch ist, ja, also dass es dann die Idee gibt von, ja, das ist ja, das machen dann Frauen, die dann die ganze Zeit zu Hause bleiben, weil sie dem Kind gar nicht mehr Nein sagen wollen oder sowas. Nein, das ist, es geht sehr klar darum, das innerhalb eines sehr lebensfeindlichen Systems zu machen. Und ich finde, an solchen Punkten müssen wir erstmal damit ansetzen, dass wir anerkennen, dass das ein Systemproblem ist. Das ist nicht ich versus das Kind, das ist das Kind und ich versus der Rest der Welt, versus die fehlende Unterstützung, versus die politische Versagen, versus die zeitliche fehlende Flexibilität etc. Okay, hilft mir immer noch nicht weiter. Kind hat immer noch seine Schuhe nicht angezogen, ist nicht aus dem Haus gegangen, aber ich finde diesen Rahmen wichtig. Zweitens, es ist hilfreich, das als meine Entscheidung entsprechend zu markieren. Wenn ich zwei Dinge dazu. Wenn ich eine Entscheidung treffe, die gegen den Willen des Kindes durchgesetzt wird, finde ich das fair, das auch zu sagen. Es gibt manchmal die Idee, dass friedvolle Elternschaft ist, dass ich immer säuselnd daneben stehe und sage, ach, lieber Lorenz Konstantin, jetzt zieh dir doch mal netterweise die Schuhe an. Gruselig, ja, gar nicht. Wenn Lorenz Konstantin keine Wahl hat, bin ich ein Fan davon. Man hört, wie ich rede und wie ich drauf bin. Das wäre authentisch für mich zu sagen, Mausekind, du hast überhaupt gar keine Wahl. Du hast exakt 10 Minuten, dann gehen wir zusammen. Wir können nur entscheiden, wie wir das machen. Aber du hast hier keine Wahl. Und das ist scheiße. Du hast völlig recht, dass das mistig ist. Korrekt, korrekt beobachtet, ist mistig. Blöd, habe ich so entschieden. Fertig. Ich finde es sinnvoll, ehrlich zu werden, wenn wir diese Entscheidung treffen. Zum Beispiel, Erwerbsarbeit nachzugehen und einen bestimmten Zeitplan einhalten zu müssen. So.
Gilt das, darf ich da eine Rückfrage stellen?
Selbstverständlich.
Gilt das für alle Altersstufen?
Ja, sicherlich.
Weil wird da nicht, wie hieß er, Konstantin Lorenz, mit zwei einen totalen Wutanfall bekommen und ich komme überhaupt nicht aus dem Haus?
Ja, sicherlich, aber er hat ja recht.
Aber dann ist ja mein Problem noch nicht gelöst, ne?
Nein, absolut nicht. Das habe ich auch nicht
Okay.
gesagt. Das
Ja,
Erste, was ich
okay.
gesagt habe, ist, dass ich Ehrlichkeit wichtig finde. Dass
Ja,
ich die
okay.
Säusele und Pseudo-Wahl und ach, du kannst dir ja aussuchen, ob. Und die, nein, kann er sich nicht. Kann er sich
Okay.
nicht, der ist dir ausgeliefert, du hast alle Macht, dein Kind hat gar keine Macht. Weil sonst, ich sage das deswegen, weil Eltern gerne in die Opferrolle fallen an dieser Stelle. Und sagen, oh,
Okay,
der Konstantin
verstanden.
Lorenz macht mir das jeden Morgen so schrecklich schwer. Nein, Konstantin Lorenz ist zwei. Du bestimmst alles über ihn. Wenn du weg bist, ist er tot. Du hast alle Macht über dieses Kind und du triffst diese Entscheidung. Es geht nicht darum, das dich zu beschämen in irgendeiner Form, sondern nur zu sagen, das ist das reale Machtverhältnis. Und wenn ich meine Macht einsetze, dann finde ich es cool, ehrlich zu sein. Und er wird das wahrscheinlich scheiße finden, wenn er zwei ist. Fand er vorher übrigens auch schon scheiße, dass er jetzt schnell los muss. Finde es sinnvoll, ehrlich darüber zu sagen, guck mal, hier hast du Verhandlungsspielraum, hier nicht. Sinnvoll ist auch zu schauen, dass man den Rest des Alltags mit mehr Verhandlungsspielraum ausstattet. Nicht ständig meine Macht für jeden Mist zu missbrauchen. Nein, fass das nicht an, mach das nicht, ist das nicht. Nein, nur noch 5 Minuten hier. Wenn ich wesentliche Punkte habe, an denen das Kind keine Wahl hat. Immer Sinn zu sagen, komm, dann entlaste doch den Rest des Tages. Na, wenn ihr dann zurück seid von Schule und Kindergarten und Erwerbsarbeit, dann schaut doch, vielleicht, wenn es irgend geht, dass ihr irgendwas macht, wo das Kind möglichst viel bestimmen kann, wo ihr möglichst viel rumhängen könnt. Dann, also weißt du, dass es eine gewisse Balance gibt. Das ist überhaupt was, was ich sehr empfehle, dass wir einfach gucken, dass wir diese Machtgebrauchssituation einfach so wenig wie möglich einsetzen. Dass, wenn wir sie einsetzen, unser Kind das Vertrauen hat, dass wir das nicht alle 2,5 Minuten aus reiner Willkür machen, sondern eben weiß, wenn wir das so machen, dann haben wir einen guten Grund.
Okay.
Und dann kommt der kreative Teil, weil wir sind immer noch nicht aus dem Haus gekommen.
Ja, genau.
Wir sind immer noch nicht aus dem Haus gekommen. Und dann ist das eine, was wir machen müssen, ist schauen, dass wir genug Kraft haben für diesen Moment. Was ich vorschlage, ist, dass wir solche Momente als Qualitätszeit framen. Qualitätszeit stellen sich Eltern immer vor, oh, wir gehen gemeinsam auf den Jahrmarkt oder wir stromern durch den Wald oder wir. Nein, Qualitätszeit ist, wenn ihr euch darüber streitet, welche Schuhe jetzt heute Morgen angezogen werden. Das ist, wo sich die Qualität von Beziehung zeigt. Es tut mir leid. Es tut mir leid, aber wir sind da sehr, sehr klar in der Forschung, dass die Qualität von Beziehungen dann sich zeigt, wenn sie belastet wird. Das ist bei allen Werten so. Ja, ich kann ja sagen, ich bin der toleranteste Mensch aller Welt, aller Zeiten, solange mich niemand herausfordert, kann ich immer sehr tolerant sein. Wenn jetzt jemand um die Ecke kommt, der meine Toleranz herausfordert, dann fragt sich, wie viel Toleranz ich habe. Und das heißt, Was du machen kannst, ist das als deine Qualitätszeit mit dem Kind zu framen. Mach dir einen lecker Kaffee vorher, zieh dir gemütliche Hausschuhe an, setz dich in den Hausflur und weißt, jetzt Qualitätszeit, ich und das Kind streiten uns darüber, welche Sandalen heute angezogen werden. Geil, machen wir. Schau, dass du dir das nicht als, oh mein Gott, das ist jetzt so scheiße, das muss weg, anschaust oder als, ich will das überspringen, ich brauche Lösungen, ich will das nicht haben, sondern als ein, da zeigt sich die Qualität unserer Beziehung. Lass uns mal gemeinsam überlegen und da geht dann immer schon ganz viel Druck raus, ne? Wenn ich mich drauf einlasse, ich weiß ja, jeden Morgen passiert das. Okay, kann ich dafür planen? Kann ich mich gut drauf vorbereiten? Kann ich irgendwie ein bisschen früher aufstehen, für mich noch eine kleine Meditation einschmeißen? Das mache ich immer gerne, damit ich dann durch diesen Teil gut komme und das als Qualitätszeit sehen. Und dann gemeinsam mit dem Kind überlegen, okay, wie lösen wir das? Die Frage ist nicht, ob das Kind losgeht, sondern wie lösen wir das? Es hilft übrigens manchmal, Kinder zu fragen. Auch schon Zweijährige haben manchmal echt gute Ideen, was ihnen helfen würde.
Ja. Kann ich auch total bestätigen. Also wir haben unser drittes Kind regelmäßig in die Betreuung mit Schlafanzug gebracht, weil die sich nicht anziehen lassen wollte. Und wir dann, also muss ich ja zugeben, mein Mann war der Erste, der es gemacht hat. Ich war immer noch am, guck mal, such dir aus, welchen Pullover du möchtest. Möchtest du dich selber anziehen? Ne? So, lass uns spielerisch rangehen. So, und er war so, nee, jetzt, ich bringe die jetzt einfach mit Schlafanzug dahin und gib denen noch Wechselklamotten mit. Und dann in der Betreuung ohne Probleme haben die sie dann umgezogen, als sie irgendwie rausgehen wollten. Und dann haben wir das, ich glaube, 3 Monate lang gemacht oder so, hat sich das Thema ja von alleine gelöst.
Eben. Und das ist das Schöne, wenn wir davon irgendwelche langfristen, das Kind muss aber auch mal lernen, so läuft das Leben nicht, das Leben ist kein Ponyhof, so geht das nicht. Abrücken werden wir plötzlich ganz kreativ, ne? Das Kind soll ja nur in die Betreuung. Hat ja keiner gesagt, dass es vorher irgendwie noch einen gepflegten Mittelscheitel haben muss und irgendwie noch ein Schleifchen im Haar. Soll ja jetzt erstmal nur in die Betreuung.
Ja, ich glaube, ich habe dieses Beispiel mit dem Schlafanzug schon öfter erzählt, ne? Und viele sagen dann so, es hätte ich nicht ausgehalten. Und die anderen Eltern. Und was haben denn die Erzieher gesagt und so? Was hast du denn da so für Impulse, wie wir sozusagen Erziehung oder so Vorstellungen loslassen können?
Finde das nicht so einfach, weil die meisten von uns, deswegen gibt es meine Arbeit unter anderem, die ist community-orientiert, weil die meisten von uns haben Umfelder, die eine liebevolle Begleitung von Kindern aktiv schwerer machen. Leider. Also ich habe erstmal ganz viel Mitgefühl für dieses Problem. In der Praxis haben wir bei uns in der Community in den letzten 9 Jahren oder was ich das jetzt mittlerweile mache, 9 Jahre, ziemlich genau. Was ich das jetzt mittlerweile mache, haben wir festgestellt, dass folgende Ansätze helfen. Das eine ist, mich zu fragen, ist das überhaupt meins? Ist das meins oder ist das ein gesellschaftlicher Standard? Ist das überhaupt meine Scham, die ich da gerade fühle? Meine Unsicherheit oder ist das die Unsicherheit von anderen Leuten? Also erstmal auseinander zu sortieren, wo kommt das überhaupt her? Zweitens, sich daran zu erinnern, dass nach den eigenen Werten zu leben und sei es die eigenen Fehler zu machen, die wir natürlich alle machen, langfristig immer, immer, immer wichtiger ist, als nach dem zu leben, was irgendjemand anderes von uns möchte. Wir haben diese berühmten Forschungen, die auch inzwischen sauber wiederholt worden sind, über viele Felder hinweg von Menschen am Ende ihres Lebens. Was ist es, was sie am meisten bereuen, dass sie ihr Leben nicht so gelebt haben, wie sie es leben wollen? Egal, wo wir schauen, kulturübergreifend, finden wir das als den Reuepunkt Nummer 1. Verschiedene Varianten von ich hätte mehr machen sollen, was ich für richtig halte. Das heißt, sich auch daran zu erinnern, die langfristigen Folgen dafür, welche Entscheidung ich mit meinem Kind treffe, trage ich. Nicht die Kindergärtnerin, nicht der Onkel, der von nebenan, der über den Zaun guckt, die trage ich. Und dann ist das ein somatisches Problem. Scham und Unsicher, wir wollen in Gemeinschaften gehören. Wir sind soziale Wesen. Also es ist nichts mit mir falsch, wenn ich unsicher werde, weil alle anderen jetzt irgendwie sagen, was ist mit denen los? Jetzt bringen die ihr Kind im Schlafanzug in den Kindergarten oder so, ja? Das ist nichts an mir falsch. Das heißt jetzt einfach nur mal, dass ich keine Neigung zur Psychopathie habe, was ich schon mal ganz hilfreich finde. Also mir ist wichtig, was andere Leute von mir denken, weil ich ein soziales Wesen bin, ja? Ich darf da ganz sanft mit mir sein. Sehr hilfreich ist, somatisch damit umzugehen. Das bedeutet, dass ich über meinen Körper verarbeite, tief durchatme, mich ausschüttele, das Gefühl da sein lasse und nicht dagegen kämpfe. Klar ist mir wichtig, was andere Leute von mir denken. Und trotzdem war das jetzt gerade die beste Lösung, die ich finden konnte. Ja, dass ich somatisch mit mir präsent bin, dass ich mich so fühlen lasse. Es ist total okay, dass mir das manchmal unangenehm ist. Das heißt noch lange nicht, dass es falsch ist auf Dauer.
Ja, ich habe zum Glück ja auch ein paar positive Erfahrungen gemacht. Also andere fanden es dann irgendwann cool, dass unser Kind mit Schlafanzug dahin gegangen ist und haben sich auch weniger Stress morgens gemacht. Und
können wir darüber auch mal reden, wie entlastend das für andere Eltern auch ist, wenn einer mal sagt, so, weißt du was, scheiß drauf.
Ja.
Ich habe hier mega den Stress mit, weil alle anderen stehen ja auch da. Ich rede jeden Tag mit Eltern, die sagen, alle anderen kriegen das auch hin. Nein, alle anderen sitzen bei mir in den DMs und sagen, ich krieg's auch nicht hin.
Ja, das total. Hausaufgaben ist ja auch so ein Riesenthema in meiner Community. Was für Stress sie alles sich machen, sozusagen diese Hausaufgaben zu begleiten, weil sie es auch als ihre Verantwortung sehen, auch bei älteren Kindern, ja. Also das ist krass, was da für ein Druck herrscht, bei ihnen selber sozusagen. Wenn ich jetzt überlege, Mensch, dieses ohne Erziehung klingt ja eigentlich ganz gut. Womit fange ich denn an?
Weißt du, wie ich damals angefangen habe? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum eigentlich nicht? Also, ich hatte sehr kleine Kinder, als ich in dieses Thema reingewachsen bin. Und übrigens, zum Trost aller, die gerade da sitzen und sagen, sag mal, die Olle hat doch völlig ein Rad ab, was ist mit der los? Das habe ich auch gedacht damals. Das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, die haben ja alle völlig einen an der Waffel. Was ist denn hier für ein Scheiß los? Wie soll das denn bitte funktionieren? Das Erste, was ich hilfreich finde und alltagstauglich ist, zu schauen, wo sage ich Nein und wo kann ich das hinterfragen. Also es gibt vielleicht ein paar Themen, Klassiker wären Medien, Bildschirmzeiten, Essen, aus dem Haus, Zähne putzen, solche Sachen wären die typischen Klassiker-Themen, wo es mir schwerer fällt. Und ich möchte vorschlagen, dass man mit einem Klassiker-Thema anfängt, wo es dir relativ leicht fällt. Also wo du eigentlich keinen großen Stress hast und dann anzufangen zu hinterfragen, warum eigentlich nicht? Also, warum sage ich hier eigentlich nein? Also, das muss ich an der Stelle meine Macht wirklich gebrauchen? Finde ich vielleicht ein paar andere Lösungen? Also, dass du erstmal anfängst zu fragen, an welcher Stelle kann ich es denn einfach bleiben lassen? An welcher Stelle passiert eigentlich nichts Dramatisches? Und dann erweitern um so ein paar kreative Lösungen. Anstatt ich versus das Kind, Schlafanzug ausziehen versus Schlafanzug anbehalten, zu gucken, okay, was gibt's denn noch dazwischen? Kann ich es irgendwie kurz in eine Decke wickeln und wir gehen erstmal ins Auto und dann kann ich noch was dazu. Also was sind kreative Lösungen, die zwischen ich versus du liegen? Das sind die zwei Ansätze. Also wirklich kreativ im Alltag einfach mal neugierig zu werden und festzustellen, wo kann ich denn ein kleines bisschen mehr Luft reinbringen? Und das Zweite, was ich vorschlagen möchte, und das glaubt mir immer keiner, weil meine Arbeit ja sehr klar aufzeigt, wie massiv schief das hier läuft und das dann oft missverstanden wird als ein Versuch, Menschen zu beschämen. Im Gegenteil, ich möchte vorschlagen, dass du neugieriger auf deine Fehler wirst. Also, dass du nicht dich hinstellst und sagst, oh mein Gott, jetzt habe ich mein Kind wieder angeschrien, jetzt war ich da wieder total ungerecht, jetzt habe ich dagegen meine, ach, ich weiß auch nicht, es fühlt sich irgendwie blöd an, wie wir das machen, aber wie soll denn das? Und anstatt, dass du dich niedermachst, anstatt, dass du dich dafür schämst, anstatt, dass du dir ganz fest vornimmst, es beim nächsten Mal auf keinen Fall zu machen, würde das funktionieren, hätte ich keinen Job, meine lieben Menschen, würde ich dir vorschlagen, dass du neugierig wirst. Das, ach, guck mal, interessant, warum? Wie bin ich denn da hingekommen? Was denke ich eigentlich in dem Moment? Wie fühlt sich das eigentlich an? Was sind denn die Ideen, die ich da mitgenommen habe, die da plötzlich bei mir so hochkommen? Also anstatt mich zu beschämen an den Punkten, wo ich merke, das ist nicht ganz die Elternschaft, wie ich sie leben möchte, neugieriger und offener zu werden, ist auch ein sehr praktischer Ansatz. Also du baust Scheiße und anstatt zu sagen, Scheiße, ey, habe ich doch noch nicht erst diesen Podcast gehört, wo die gesagt haben, man soll das alles ganz anders machen, das ist ja Kacke, kann ich anfangen zu fragen, interessant. Was war denn da los? Ist das immer so bei dem Thema? War das nur in dem Moment? War das irgendwie so ein Aussetzer? Was ist denn vorher passiert? Was ist denn hinterher passiert? Was habe ich denn eigentlich dabei gedacht? Ja, dass ich anfange, neugierig auf mein Verhalten zu werden, weil nur Verhalten, was wir neugierig betrachten, kann verändert werden.
Hm.
Wir haben gar keine anderen Möglichkeiten. Ja.
Du hast vorhin erklärt, warum das vom System her einfach alles schon ein Problem ist mit pünktlich zur Arbeit und so. Jetzt sagst du ja, du machst ja seit deiner Arbeit seit 9 Jahren. Mich interessiert, wie viele Eltern oder welche Wege, kannst du vielleicht so ein paar Beispiele aufmachen, haben die gefunden, vielleicht auch aus dem System rauszutreten? Also sind es dann alles digitale Nomaden geworden und reisen durch die Welt?
Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Oh, ich muss mich immer sammeln. Es ist eine sehr gute Frage. Ich bin gerade so dankbar, dass du dich stellst. Ich muss mich
Ja.
immer sammeln, weil da dann bei mir immer so ein Rant rauskommt. Friedvolle Elternschaft. Die Haltung, ohne Erziehung zu leben, ist eine Haltung. Wenn die abhängig wäre von Umständen, dann gäbe es ja. Ein Großteil dieser Weltbevölkerung könnte ja keine friedvolle Elternschaft leben. Das ist ein sehr weißer, westlicher, privilegierter Blick auf friedvolle Elternschaft. Susanne Mirau, meine liebe Kollegin von Geborgen Wachsen, nennt das das Wollhosenprivileg. Also wenn ich die Barfußschuhe und die Wollhosen und die Privatschule und mein Kind irgendwie Freilerner ist und wir leben in einem Tipi in Portugal oder so, dann mache ich es richtig. Furchtbar. Zum Kotzen, hochklassistisch und faktisch einfach falsch. Ich kenne Menschen. Ich habe in internationalen, ich habe noch ein anderes Unternehmen, in internationalen Community Space hier in Portugal, wo ich mit ganz vielen Menschen unterschiedlichster Herkunft spreche. Ich kenne Menschen, die unter extremen Umständen, unter extremer Armut, Druck, Eltern, da war nicht mehr die Frage, wir werden jetzt Freilerner oder nicht. Da war die Frage, ist überhaupt jemand zu Hause, wenn das Kind von der Schule wiederkommt? Oder wie lange kann das Kind überhaupt in die Schule gehen, bevor es arbeiten gehen muss? Unter solchen Umständen groß geworden sind mit unfassbar liebevollen, friedfertigen Eltern. Friedvolle Elternschaft ist eine Haltung. Das ist eine Haltungsfrage. Es ist eine Frage, sehe ich mein Gegenüber als Gegenüber? Ist es das Gegenüber und ich versus der Rest der Welt oder ist es ich gegen dich? Also nein, in meiner Community, die ja aus vielen, vielen, vielen Menschen besteht, und mein Mitgliederbereich allein hat ja 1000 Mitglieder, haben wir von Leuten, die gar nicht in die Schule gehen, totalen Freilernern, Leuten, die Dauerreisen, bis hin zu jeder Menge Menschen, die ganz normal wie alle anderen ihre Kinder in die Regelschule schicken und ihrem 9-to-5-Job nachgehen, bis hin zu Leuten, die alleinbegleitend sind, Leuten, die in alternativen Familienmodellen leben, Leuten, die zum Beispiel haben wir Leute, die zum Beispiel das Kind von einem Geschwisterkind als Onkel, als Tante mitverantwortlich großziehen oder polyamore Familien oder also wir haben alle möglichen Familienmodelle, alle möglichen Lebensentwürfe. Der Punkt ist ja, dass es für die Leute so gut wie möglich passt und der systemische Druck ist massiv. Also wären ja irgendwo in Einhorn-Ponyland, wenn wir das verneinen würden. Das ist ganz real, dass es massiven Druck auf die Leute gibt. Die Frage ist halt, wie will ich die Qualität der Beziehung zu meinem Kind gestalten? Und wenn ich das dann davon abhängig mache, deswegen bin ich dir so dankbar für diese Frage, weil es so viele Eltern gibt, die sagen, nee, kann ich ja nicht, weil ich kann mir keine Privatschule leisten. Nee, kann ich ja nicht, weil ich kann ja die teuren Barfußschuhe oder das tolle Tragetuch oder was auch immer jetzt gerade wieder cool ist in der bedürfnisorientierten Szene, kann ich mir nicht leisten. Also kann ich keine gute Elternschaft leben. Was für eine klassistische Scheiße. Natürlich hängt die Qualität der Beziehung zu meinem Kind von der Qualität der Beziehung zu meinem Kind, ach, von meinem emotionalen Vermögen, von der Art und Weise, wie wir Lösungen finden und nicht von äußeren Umständen. Natürlich spielen Ressourcen, Zeit, soziale Unterstützung, Geld eine große Rolle darin, welche Lösungen ich finden kann. Ja, natürlich. Wenn ich einen Geschwisterstreit habe und ich kann den begleiten, indem ich etwas nochmal kaufe, dann habe ich natürlich ganz andere Lösungen, als wenn ich da stehe und sage, wenn ihr das jetzt kaputt macht, gibt es nichts Neues, weil ich kann es mir nicht leisten. Das sind ganz reale Umstände, aber von der Qualität der Begegnung, damit hat das nichts zu tun.
Verstanden. Könnte man sagen, dass es in anderen Ländern leichter ist? Also ich denke an sowas wie, wir haben hier diese Schulpflicht mit Schulgebäudepflicht. Ja, die Kinder müssen hier in die Schule gehen. Gibt ja wenige mögliche Ausnahmen sozusagen, wenn du in Deutschland lebst. Und wenn du jetzt ein Kind hast, was nicht möchte, dann müsste ich ja sozusagen Gewalt ausüben. um das Kind dorthin zu schicken. Also es ist jetzt nur ein Faktor, ne? Können wir ja mehrere aufmachen. Und ist es dann sozusagen leichter, auch die Umstände zu wechseln und vielleicht auch eben mich irgendwo hinzubegeben in ein Land und auch vielleicht zu Menschen, die mehr die Haltung vertreten, die ich habe, wenn ich ohne Erziehung leben möchte?
Ich habe das ja gemacht, ne?
Hm.
Mein ältestes Kind ist ja nicht in die Schule gegangen. Ich bin ausgewandert nach Portugal. Ich würde heute sagen, nein. Es bleibt immer schwierig. Der Preis, den man dafür zahlt, woanders hinzugehen, was anderes. Also erstmal, das Privileg haben ja die meisten Leute gar nicht, ne? Aber wenn ich die Möglichkeiten habe, der Preis, da zahle ich einen anderen Preis. Also im Preis, das gesamte Umfeld zu wechseln, eine neue Sprache zu lernen, etc., etc. Diese Möglichkeiten haben viele Menschen nicht und das zieht dann andere schwere Konsequenzen nach sich. Sag nicht, dass es gut oder schlecht ist. Also ich persönlich habe es nie bereut. Ich glaube nur, dass das Problem des Spätkapitalismus, das dazu führt, dass wir ein Betreuungsproblem haben, zumindest in der weißen westlichen Welt, mehr oder weniger konsistent überall ein Problem ist. Und das ist das Grundproblem, ist der Hauptgrund, warum Kinder in die Schule geschickt werden. Das hat ja die Pandemie so schön gezeigt. Ging ja nie um Bildung. Es ging ja um Kinderbetreuung. Und weil wir halt nur ein, manchmal zwei Elternteile mit viel Glück noch irgendwo einen Großelternteil haben, der ein so ein Kind begleitet, und das reicht nicht als Betreuungsschlüssel. Deswegen auch die wahnsinnige Erschöpfung, die hohe Anzahl an psychischen Erkrankungen bei jungen Eltern etc. Brauchen wir diese Institutionen? Und ich glaube, natürlich gibt es Möglichkeiten und Entscheidungen, die man treffen kann. Und man muss sich, glaube ich, auch darüber, oder man darf sich darüber bewusst sein, again, ne, dass das eine Entscheidung ist, die man gerade trifft oder nicht trifft oder treffen kann. Ich glaube nicht, dass es Möglichkeiten gibt, den systemischen Umständen zu entfliehen. Und ich bin mir inzwischen auch nicht mehr sicher, ob man das tun sollte. Aber darüber denke ich gerade selber nach.
Nicht super spannend. Vielleicht führen wir das an anderer Stelle mal weiter.
Hätte ich auch Bock drauf.
Für heute würde ich gerne langsam zum Ende kommen. Und du hast ja so einen 0-Euro-Alltagskurs entwickelt, wo du unterstützt. Was können denn Eltern aus diesem Kurs mitnehmen?
Ja, pass auf, das ist nämlich genau für dieses. Hä, wie soll das jetzt bitte aussehen? Also ist ja alles schön und gut, klingt ja alles ganz nett, aber warst du schon mal bei mir zu Hause? Mein Kind will sich seine scheiß Zähne nicht putzen und zieht sich morgens nicht an. Ich weiß. Deswegen habe ich einen kostenlosen Alltagskurs gemacht. Da kriegt man so ganz kurze Inputs jeden Tag, die dir direkt ein Thema, also für ein Thema quasi die Übersetzung machen. Zähneputzen zum Beispiel, ne? Was sind die Möglichkeiten, am Zähneputzen rumzuschrauben? Kreativer Input, bisschen, ganz klein bisschen Input dazu, warum das ein Problem darstellen kann für viele Kinder und was du noch alles machen könntest. Das ist ein ganz kurzer täglicher Input, den kriegst du per E-Mail, ne? Kannst du dir dann irgendwie aufs Ohr packen, kannst du dir downloaden, aufs Ohr packen, kannst du dir immer wieder anhören. Und dann hast du halt verschiedene Ideen für die verschiedenen Grundprobleme, von denen wir aus der Community wissen, dass sie immer und immer und immer und immer wieder auftreten. Und zwar so richtig alltagstauglich. Damit halt diese Übersetzung von, wie gesagt, ist ja schön in der Theorie, wie zur Hölle soll das aussehen, so ein bisschen praktischer wird, ne? Das kann ich mir da mitnehmen. Ich kann mir das dann downloaden, habe das dauerhaft für mich zur Verfügung, immer wenn ich es mal zwischendurch brauche. Und wie war das nochmal? Wie macht man das nochmal? Kann ich genau da ansetzen. So für unsere wichtigsten Alltagsthemen.
Cool, packe ich in die Shownotes. Vielen Dank für all deine Impulse. Und wenn du magst, darfst du noch ein kleines Schlusswort setzen.
Ach, weißt du, gerade wo wir so gesprochen haben, habe ich so gedacht, ey, es ist so schwierig. Kinder momentan in einer sehr, sehr aufgewühlten Welt zu begleiten. Und ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, ganz, ganz viel von diesen abstrakten Zielen und Idealen, die uns so reinfunken, in den Alltag loszulassen und ein bisschen entspannter, ein bisschen lieber mit uns zu sein, weil die Welt geht nicht davon unter, wenn wir heute mal vorm Fernseher versacken und fertig Pizza essen. Die Welt geht aus anderen Gründen unter. Wir sollten in der Zeit ganz dringend vor dem Fernseher sitzen und fertig Pizza essen.
Und einen fröhlichen Film schauen.
Und fröhlichen Film schauen. Der Rest kommt schon noch von ganz allein.
Genau. Vielen Dank, Ruth, und für heute sage ich Tschüss.
Ciao.
Alle Links zu Ruth findest du in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, deinen Kopf frei zu bekommen, dann hol dir mein Buch Die Kopffreie Methode – Mehr schaffen, weniger tun. Auch den Link findest du in den Shownotes. Das Buch ist im Kösel Verlag erschienen und ist überall im Handel erhältlich.